Finanzen. Ja, das Wort, das löst jetzt nicht gerade Höhenflüge aus bei mir. So im Vergleich zu Gemeinschaft oder Kulinarik. Und da geht es nicht nur mir so.
Finanzen ist ein schwieriges Thema für mich. Ich hasse Zahlen. Ich rechne nicht gerne. Also ich lebe eigentlich mehr oder weniger von der Hand ins Maul.
Sagt mir die Frau auf meiner Umfrage zum Thema. Ja, Finanz oder Geld, da bin ich einfach froh, wenn es langt für alles. Und wenn man noch ein bisschen etwas auf die Seite tun kann. Also so bin ich auf alle Fälle erzogen worden, dass man spart. Und da bin ich gar nicht so unglücklich drüber, muss ich sagen. Nur so mit Geld anlegen, Vorsorge oder anderen Finanzthemen, da habe ich mich, ausser ums Nötigste, nicht damit beschäftigen. Aber jetzt kommt das Thema irgendwo überall. In den sozialen Medien, in der Werbung und ich höre es auch immer mehr im Umfeld. Vor allem von und für Frauen. Und da habe ich gedacht, okay, dann muss ich jetzt mal herhören. Anscheinend gehöre ich da ja zum Klischee. Frauen interessieren sich nicht für Finanzen. Sie machen höchstens gerade das Nötigste.
Es gibt eben so ein bisschen das Basic mit Sparen und Anlegen Säule 3a und so. Das habe ich wie für mich organisiert und das funktioniert. Und ich weiss, es geht irgendwie auf. Aber alles, was darüber ausgeht, wie man jetzt da irgendwie noch effizienter könnte und bla bla bla, das, ja, ich muss einfach ehrlich sagen, es juckt mich zu wenig.
Oder sie sind froh, wenn es jemand anderes für sie übernimmt.
Mein Mann macht das hauptsächlich. Im Gespräch sind wir gleich wegen. Aber ich bin froh, dass wir es so handhaben können.
Die Antwort habe ich viel gehört von verheirateten Frauen, von jung bis alt. Laut einer Studie von der UBS sind 7 von 10 Frauen, die in einer Partnerschaft ihre Finanzen einem Mann überlassen. Jetzt kann man da sagen, ist doch egal. Es muss einem ja auch nicht alles interessieren. Fair. Das Problem, das hat man dann erst, wenn man pensioniert wird oder wenn der Plan vom Leben und der Liebe nicht ganz so aufgeht, wie man sich das ausgemalt hat.
Innerhalb einer Ehe bin ich ja zum gewissen Grad abgesichert, oder? Dadurch, dass zum Beispiel im Scheidungsfall oder auch im Todesfall die Vorsorge vom Mann mir zu 50% gehört, zumindest das, was in der Ehe erwirtschaftet wurde. Ab dem Moment bin ich auf mich alleine gestellt. Und wenn ich dann wenig geschafft habe, wenig mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dann habe ich das Problem.
Das ist Clara Kreitz, Finanzcoach und Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis. Sie hat sich schon immer gerne mit Geld auseinandergesetzt und hat es jetzt speziell auf dem Herz, dass sie Frauen und Paare in diesem Thema unter die Arme greifen kann. Und darum hat sie ein eigenes Unternehmen gegründet, wo sie die unabhängig beraten kann. Finell heisst es. Sie teilt uns in dieser Folge, was ihrer Meinung nach das Problem ist, dass sich viele Frauen nicht für Finanzen begeistern können. Und sie probiert es uns schmackhaft zu machen. Wir haben es auch vom Sparen und dass das eben häufig nicht langt. Investieren ist die Lösung, sagt sie. Und sie erzählt uns auch noch gerade, wie wir uns da hertasten können. Das Gespräch mit ihr, das hat einen Haufen Fragen von mir geklärt und mir Lust gemacht, dass ich das Thema Finanzen anpacke. Was mich aber beim Thema Investieren immer umtreibt, sind ethische Fragen. Kann es da nur um den Profit gehen? Oder muss ich darauf schauen, wer ich mit meinem Geld unterstütze? Und wie mache ich das, wenn ich Geld investiere? Wie kann ich herausfinden, wo das mein Geld auch aus ethischer Sicht gut angelegt ist? Als Christin habe ich schon etwa Antworten auf meine Fragen in der Bibel gefunden. Und darum habe ich gedacht, da lohnt es sich vielleicht jetzt auch das mal, einen Blick in die Bibel zu werfen. Dazu habe ich die Kirchenratspräsidentin vom Kanton Thurgau gefragt, Christina Austerau. Und ich habe eine ernüchternde Antwort bekommen.
Also zunächst kommen Finanzen in der Bibel gar nicht so häufig vor. Die Bibel sagt überhaupt viel weniger, als man immer denkt. Und ich finde es schwierig, wenn man denkt, okay, ich will jetzt wissen, wie ich da mal handle, ich schaue mal, was in der Bibel steht. Entweder nimmt man etwas raus und verabsolutiert es, oder man findet nichts.
Okay, aber ein paar Ansätze hat sie mir weitergeben können. Und vor allem auch ethische Fragen, die wir uns stellen können. Und an solchen hat sie einen Haufen studiert. Sie hat nämlich ihre Doktorarbeit über Umweltethik gemacht und hat sich immer wieder gefragt, was denn der Unterschied ist von einer Weltanschauung mit oder ohne Glauben an Gott. Eine Podcast-Folge für alle Frauen und Männer, die sich mal so richtig mit dem Thema Geld möchten beschäftigen. Ich bin Tabia Kobel.
Recherchiert. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Über gesellschaftliche Themen von A bis Z.
Ja, irgendeinmal haben die Beiträge, Werbungen und Eindringlichen. Frauen, kümmert euch um eure Finanzen aus meinem Umfeld wirklich gezeigt. Und ich wollte wissen, was da dahinter steckt. Ob auch ich mich begeistern dafür. Ich habe dann angefangen, Finfluencerinnen zu folgen auf den sozialen Medien. Ja, denen sagt man so. Und habe ihre Gratisprogramme besucht und mich durch Podcasts durchgelassen. Es gibt wirklich von ganzen Haufen Angeboten dazu. Bevor wir jetzt aber voll ins Thema reinstürzen, müssen wir vielleicht nochmal über das Problem reden. Also, warum? Dass es jetzt nochmal so wichtig ist, dass wir Frauen uns um unsere Finanzen kümmern. Es ist vor allem die Altersarmut. Fast doppelt so viele Frauen sind von der Altersarmut betroffen wie die Männer. Für alle meine Fragen zum Thema Finanzen und Frauen habe ich Clara Keitz, Gründerin von Finel, zu mir ins Studio eingeladen. Und sie sagt, dass der Grund für die Altersarmut bei Frauen auch viel mit unseren Rollenbildern zu tun hat, die wir hierzulande haben.
Ich glaube, es sind so mehrere Faktoren. Einmal hat man festgestellt, dass Männer sich viel früher mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, also eher so in den 20ern, auch Thema Investments, und Frauen eher so Mitte 30. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass traditionell und auch mit den Rollenbildern, die wir kulturell haben, Männer ja die Ernährer sind, sich ums Geld kümmern müssen und sich viel schneller damit auseinandersetzen, wie komme ich denn zu Geld, wie kann ich das vermehren, oder? Historisch gesehen sind Frauen für die Ausgaben zuständig, oder? Mhm. Was das Haushaltsbudget und so weiter. Deswegen sind sie häufig sehr stark eigentlich im Budgetieren, Sparen etc. Aber dann, wenn es um langfristige Themen geht, Vermögensaufbau, Vorsorge, das ist dann das, was sie eben typischerweise zum Beispiel in einer Beziehung delegieren, oder?
Dann arbeiten Männer meistens, bis sie pensioniert werden, die höhere Pensen, wo Frauen viel reduzieren, wenn Kinder kommen, und dann durch das auch nicht mehr in die zweite Säule einzahlen. Zu der Vorsorge mit den Säulen gibt es dann später nochmal Infos. Und das Geld, das fehlt dann später im Alter. Solange man als Paar zusammen oder verheiratet bleibt und auch zusammen pensioniert wird, kann man dann vom Geld vom Partner profitieren. Wenn die Beziehung aber auseinandergeht, dann wird es schwieriger und kann sogar zu Armut führen, sagt Clara Keitz.
Man weiß zum Beispiel, alleinerziehende Familien, meistens Frauen, oder, sind viermal mehr von Altersarmut betroffen, weil eben Scheidungsrate 40% und ich auch in der Zwischenzeit häufig eben diese Karriereeinbußen habe, nicht die Möglichkeit habe, gleich aufzusteigen. Damit hängen ja auch Gehaltsverhandlungen, all diese Dinge gehören auch mit dazu, oder? Und also vom Gesetz her, es gehen immer mehr Richtungen in Gleichberechtigung, was ja gut ist, aber bedeutet auch, dass immer mehr Vorsorgethemen zurückgeschraubt werden für die Frauen, was Unterhalt zum Beispiel nach der Scheidung anbelangt, oder auch das Thema Witwenrente, was angeglichen wird. Und das ist super, super wichtig, dass Frauen sich anfangen, damit auseinanderzusetzen. Spannend ist, die das tun, nach einer gewissen Zeit sagen sie, hey, das macht ja mega Spaß, darüber zu reden und wie das Ganze sich entwickelt, oder? Weil plötzlich sehe ich auch Erfolge, sehe ich die ersten Resultate, oder? Und dann, ich glaube, das ist wie mit allem, Sport, whatever, dass ich dann, wenn ich Erfolge sehe, es dann anfängt, natürlich Spaß zu machen.
Es lohnt sich also, dass man mal anfängt mit dem Thema Finanzen. Es braucht vielleicht ein bisschen Überwindung, aber nachher wird es ringer. Aber noch kurz zum Thema Absicherung. Wenn man im Konkubinat lebt, braucht es Verträge, dass man nach einer Trennung auch abgesichert ist. In einer Ehe ist man bei einer Scheidung lang abgesichert gewesen. Wenn man das klassische Rollenmodell gelebt hat, wo der Mann arbeitet und die Frau zu den Kindern und Haushalt schaut, dann steht der Frau grundsätzlich 50% vom Vermögen und der Vorsorge vom Partner zu. Also mindestens von dem Geld, das in der Ehe erwirtschaftet worden ist. Und die Ehe, die muss lebensprägend gewesen sein. Also in den meisten Fällen ist das, wenn Kinder gekommen sind oder die Ehe länger als 10 Jahre gedauert hat. Aber mittlerweile gibt es da Ausnahmen, wie ich beim Recherchieren gemerkt habe. Der Trend geht nämlich immer mehr in die Richtung, dass die Frauen nach der Scheidung selber für ihren Unterhalt sorgen müssen. Da hat es ein paar Bundesgerichtsentscheide in der letzten Zeit, wo das deutlich geworden ist und auch für einen Haufen Unsicherheiten bei den Müttern gesorgt hat. Ich meine, je nach Branche ist es vielleicht gar nicht so einfach, nach etwa 10 Jahren Unterbruch wieder einen guten Job zu finden. Natürlich gilt das auch für den Mann, wenn er die meiste Care-Arbeit geleistet hat. Aber klar wird, man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass es langt, wenn in einer Partnerschaft nur eine Person von beiden vorsorgt. Da gibt es noch ganze Haufen Fragen, wo man darauf eingehen könnte, aber ja, das würde den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Aber fassen wir das Problem noch mal zusammen. Es gibt also für Frauen eine Gefahr von der Altersarmut.
Frauen haben im Schnitt 37% weniger Rente wie Männer. Und die betroffenste Gruppe sind alleinerziehende Eltern. Und da das meistens Frauen sind, sind es halt alleinerziehende Mütter. Die sind viermal mehr betroffen wie Paare zum Beispiel, die noch zusammen sind, sind knapp 16%.
Und warum sind Frauen arm, wenn sie jetzt alleinerziehend sind? Oder wieso sind Frauen mehr arm im Alter?
Hauptgrund dafür ist, dass ab dem Moment an, wo eben genau diese Scheidung antrifft, oder, sie weiterhin Teilzeit schaffen und sich um die Kinder kümmern. Ja, sie bekommen Unterhalt für die Kinder und vielleicht auch noch ein bisschen was für sich, aber das deckt ja nur maximal die Kosten. Da ist nicht der Ausgleich drin, dass ich nicht in meine Vorsorge einzahle. Und dadurch, dass ich ja gegebenenfalls vorher schon Teilzeit geschafft habe, habe ich natürlich eine super Diskrepanz, zum Beispiel im Gehalt und in meiner Karriereentwicklung, dass auch wenn ich 100% schaffe, ich vielleicht gar nicht so ein hohes Einkommen habe. Das heißt, für die Jahre, in denen ich verheiratet war, kriege ich einen Ausgleich in der AV und auch in der Pensionskasse. Aber darüber hinaus nicht, oder? Und je mehr Kinder ich habe, desto mehr bin ich davon betroffen.
Könnte einem jetzt so richtig Angst machen, oder? Soll es aber nicht. Es soll ja Spass machen, sagt Clara Kreitz. Da hat es mich natürlich auch noch Wunder genommen, was denn eigentlich ihre Geschichte ist mit dem Geld.
Ich bin aufgewachsen in einer Familie mit 4 Kindern. Meine Mutter war dann irgendwann auch alleinerziehend und das hat dazu geführt, dass man natürlich nicht immer für alles Geld hatte. Und ich habe relativ früh angefangen mit sowas wie Babysitting. Dann habe ich angefangen, in so einem kleinen Secondhand-Laden mir was dazu zu verdienen. Und je älter ich geworden bin, habe ich natürlich andere Jobs noch angenommen. Habe meinen ersten Urlaub mit 16 mir selber eigentlich finanziert.
Also oder? Eine längere?
Ja, einfach so 2 Wochen nach Spanien, oder?
Ja.
Genau. Und dann habe ich während dem Studium auch immer parallel geschafft und mir zusätzlich Geld verdient, damit ich eben reisen gehen kann und nicht halt nur das reine Studentenleben leben muss. Genau. Habe auch ein Auslandssemester gemacht, das habe ich mir auch komplett selber finanziert und so weiter, genau.
Also du hast einfach immer geschafft und ja. Gespart.
Genau, ja.
Also das ist wie in deiner DNA drin, das hast du irgendwo.
Genau, also das Thema Sparen auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sowas, was ich so mitbekommen habe, auch von meiner Mutter eben, die auch gesagt hat, hey, du musst auch unabhängig sein. Das war ihr mega wichtig. Und sie war auch selbstständig, meine Großmutter war Unternehmerin. Das heißt, das sind auch schon, ich sage jetzt mal, weibliche Rollenbilder, die ich hatte, die auch recht gut mit Geld umgehen konnten und ihr eigenes Geld erarbeitet haben, ja.
Sie hatte also Vorbilder gehabt, die ihr vorgelebt haben, dass es gut ist, wenn man sich um die finanzielle Unabhängigkeit kümmert, wenn man Kontrolle hat und Wissen über Finanzen und die Kontrolle auch nicht mehr so schnell aus der Hand gibt. Und weil man das historisch eben in der einen Familie vielleicht nicht so vorgelebt bekommen hat, man muss da natürlich auch noch bedenken, dass die Frauen zum Teil bis 1980 nicht mal ohne Erlaubnis von ihrem Mann dürfen arbeiten. Und da ist es der Clara Kreitz besonders wichtig, dass man diesen Zyklus immer mehr durchbrechen.
Dass du auch den Kindern zeigst, hey, ich habe mein eigenes Geld, ich kann damit gut umgehen, dass eben die Kinder, und das weiß man ja auch, Eltern, die halt gut mit Geld umgehen, geben das häufig ihren Kindern zum Beispiel weiter. Ich glaube, es ist eben, wie du schon erwähnt hast, eine Aufgabenteilung, warum das so ist, aber super gefährlich, eben Scheidungssituation, aber auch, und das sehe ich super häufig dann bei Ehepaaren, ist ja nicht so, als würden alle Männer alles perfekt machen mit den Finanzen, oder? Da sieht man dann eben in die Gesamtsituation häufig rein, gerade zum Beispiel, wenn man verheiratet ist und da gibt es ganz viel Optimierungsmöglichkeiten und dann fangen die Paare an, darüber zu reden und dann plötzlich merkt man, ah, okay, und bildet plötzlich auch eine Idee von, wo wollen wir eigentlich hin, was sind unsere Ziele, wollen wir uns absichern, wollen wir Vermögen aufbauen und so weiter und so fort. Ich glaube, das hilft auch Paaren gemeinsam eigentlich das Konstrukt zu bauen, dass sie auf ihre Ziele einzahlen und die auch tatsächlich erreichen, oder?
Ja, mit Sparen haben Frauen noch viel keine Mühe. Erst wenn es ums Anliegen geht. Dort hat das Meinungsforschungsinstitut Sotomo eine Studie herausgegeben, die zeigt, dass jede dritte Frau ihres Ersparten nicht so anlegt, dass es eine gute Rendite gibt. Weil sie einfach eher auf Sicherheit setzt. Oder weil sie ihr Wissen über Finanzen als zu klein anschaut. Fairerweise muss man da auch noch erwähnen, dass es natürlich auch Frauen gibt, die sich gut und gern mit Finanzen beschäftigen. In dieser Folge wollen wir aber vor allem auf die Frauen schauen, die eben nicht so viel damit anfangen können. Nur warum interessiert denn Investment und Vermögensaufbau die Frauen weniger als die Männer? Clara Kreitz von Finel hat eine Theorie.
Ich glaube, es gibt wie so einen Unterschied. Ich glaube, inhaltlich ist es für Frauen gar nicht so anders wie für Männer. Also die Produkte, die man letztendlich wählt. Ich glaube, der Zugang ist das, was bei Frauen eben ein bisschen anders ist. Ich komme ja ursprünglich aus der Bank und die Anzahl an weiblichen Beratern ist fast wie ein Unicorn, oder? Mhm. Also es gibt schon viele Frauen, die bei der Bank schaffen, aber vor allem die nicht in der Beratungsposition. Und das führt dazu, dass halt häufig Frauen beraten werden wie die Männer. Häufig produktbezogen, hier ist ein Factsheet, wir machen das jetzt so. Also wirklich sehr umsetzungsgetrieben. Wohingegen viele Frauen häufig zu mir kommen und sagen, ich weiß ja gar nicht, wo ich starten soll. Ich weiß gar nicht, was dieses Factsheet, wie das überhaupt in meine Lebenssituation reinpasst. Ja. Und ich glaube, der Ansatz, den viele Frauen begrüßen würden, ist nochmal ein Schritt zurück. Wie sieht deine gesamte Situation aus? Wie sieht es aus bei der Einnahmen-Ausgabenseite, auf der Vorsorgeseite? Was muss ich vielleicht auch anders machen wie bei Männern? Und dann erst später die Investition, damit ich überhaupt weiß, wie viel muss ich denn, wie viel kann ich denn investieren, wie viel mache ich für mein Alter, wie viel mache ich vielleicht für eine Immobilie, die ich mir irgendwann kaufen möchte, etc. Also ich sehe häufig den Wunsch nach erstmal einem Plan. Und dann der Schritt zum Investieren ist dann relativ einfach, weil sie verstanden haben, wieso, weshalb, warum, oder?
Mhm.
Und dann ist das quasi die Produktauswahl das Kleinste. Aber wenn du mit dem Produkt zuerst kommst, sind sie halt häufig so, was mache ich damit? Da stehen ganz viele Hieroglyphen drauf. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet.
Also ein Teil ist einfach das ganze Bankenwesen auch nicht so spannend aufgebaut für Frauen. Und darum haben wir einfach auch viel weniger Interesse daran. Man muss sagen, da gibt es aber schon recht grosse Bemühungen von der Seite der Banken, dass man das Thema Finanzen auch den Frauen schmackhaft machen kann. Ich bin erst gerade in einer Bankberatung und da ist mir von Grund auf gezeigt worden, wie es um meine Finanzen steht und was man da jetzt noch herausholen könnte. Weiter habe ich auch neu mitgelesen, man soll sich ja nicht einschüchtern lassen, sondern alle Fragen der Beratenden stellen, bis man es versteht. Sich vielleicht auch schon vor so einem Besuch ein bisschen informieren und wissen, was man denn von dieser Beratung erwartet. Das gibt einem Kompetenz und es kann einem auch weniger etwas aufgeschwätzt werden. Bevor wir jetzt noch ein paar Tipps holen von der Finanzcoach, erzählt uns Clara Kreitz, was sie denn so fasziniert an den Finanzen und was ihre Motivation ist, dass sie sich immer wieder damit befasst.
Für mich ist Finanzen hat ganz viel mit Freiheit und Unabhängigkeit zu tun und auch mit Kontrolle. Weil, also ich kann das einmal von meiner persönlichen Seite erzählen, wenn ich weiß, wie meine finanzielle Situation aussieht, weiß ich, was sind Wünsche und Träume und was kann ich wirklich realisieren? Also angefangen von wirklich Kleinigkeiten, was kann ich mir täglich leisten, bis hin zu, kann ich mir ein Haus leisten, kann ich mir eine Selbstständigkeit leisten, kann ich mir irgendwann leisten, vielleicht früher in Rente zu gehen? Und auch dieses Gefühl von Kontrolle, ja, ich weiß, wie meine Situation aussieht, oder? Das ist ganz, ganz häufig, wenn Kunden und Kundinnen zu mir kommen, dass diese Übersicht nicht da ist und dementsprechend man auch so wie wenn man Auto fährt und es ist total der Nebel da, oder?
Als ich mich da vertieft habe, angefangen mit Finanzen auseinanderzusetzen, habe ich mich fragen, was denn meine Motivation ist. Geht es einfach darum, dass ich im Alter Geld habe? Oder was ist es, was mich motivieren würde? Ist es also eine äußere oder gibt es da auch eine innere Motivation? Ich habe mir sagen, es sollte eine innere sein, dass mein Interesse auch nachhaltig ist. Ich habe mich darum gefragt, welchen Standort hätte ich gern, wenn ich pensioniert bin? Wollte ich dann noch auswärts essen? Oder reisen zum Beispiel? Und dann ausrechnen, was man etwa dafür brauchen würde. Und das als Ziel und Motivation nehmen, um in die Vorsorge zu investieren. Und von wegen ausrechnen. Das ist jetzt auch der erste Tipp von der Clara Kreitz, wenn man sich jetzt mal endlich möchte hinterklemmen.
First step ist Übersicht der Einnahmen und Ausgaben. It's the most painful one.
Das heisst, Budget machen.
Das Budget machen. Ich empfehle, auch wenn das sich wie ein Riesenhosenlupf anfühlt, 12 Monate rückwirkend mir anschauen. Weil ich kann natürlich aus dem Kopf sagen, das sind meine Ausgaben. Realität ist, die Diskrepanz zwischen dem, was ich denke, was ich ausgebe und den effektiven Ausgaben ist in der Regel recht groß. Also ich habe Cases gesehen, bis zu 20.000, 30.000 Franken Unterschied, oder?
Wow.
Also das sind natürlich vielleicht ein bisschen privilegiertere Situationen, aber die Diskrepanz ist da. Wenn ich das mal gemacht habe, dann sehe ich, wo kann ich optimieren und ich sehe meine Sparquote. Weil dann weiß ich, kann ich in die 3a einzahlen oder nicht? Und wenn ich nicht kann, wo könnte ich vielleicht ein bisschen in meinem Budget Abstriche machen, die mir vielleicht gar nichts bringen, irgendwelche Abos, die ich nicht nutze oder Versicherungen, die ich günstiger irgendwo anders haben könnte etc. pp., um mir diese Sparquote zu erarbeiten, oder? Das ist das Erste. Dann der zweite Schritt wäre für mich, gucken eben, Sparquote investieren. Oder wenn ich kann, die 3a nutzen. Wenn ich sie nicht kann, das freie Vermögen. Und wenn ich mehr Geld habe, wie das, was ich in 3a einzahlen kann, auch im freien Vermögen investieren.
Das freie Vermögen, das bedeutet, dass man sein Geld selber anlegen und investieren kann. Und da kann man in unregelmäßigen Abständen so viel einzahlen, wie man möchte. Und man kann auch abheben, wenn und so viel, wie man will. Bei der Säule 3a, da ist man gebunden an gewisse Kriterien. Komm, wir schauen das Thema Vorsorge doch gerade noch ein bisschen genauer an zusammen. In der Schweiz, da ist die Vorsorge auf 3 Säulen aufgebaut. Die erste Säule ist die AHV, die Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Wenn man arbeitet, ist es Pflicht, dass in die AHV eingezahlt wird. Und es ist die obligatorische staatliche Rentenversicherung in der Schweiz. Das Ziel der AHV ist es, dass man die Existenz einer Person sichern kann. Wie viel man aus dieser Säule mal überkommt, das ist gesetzlich geregelt und es hängt davon ab, wie viel das man im Leben eingezahlt hat. Das Geld, das man in die AHV einzahlt, das wird nicht gespart für mich, sondern es wird direkt ausgezahlt an die, die jetzt gerade pensioniert sind. Die zweite Säule ist die berufliche Vorsorge, Pensionskasse oder BVG, wie man auch sagt. Die soll das Leben in einem angemessenen Standard sichern für den Fall, dass man einen Unfall hat oder eben, wenn man pensioniert wird. In die zweite Säule da zahlt man ein, wenn man volljährig ist, mehr als 3 Monate neu mit angestellt ist und man im Jahr mehr als 21.510 Franken verdient hat. Also plus moins 1.800 Franken im Monat. In diese Säule zahlt man für sich selber ein und man spart so auch fürs Alter. Die erste und die zweite Säule zusammen, die sollte nach der Pension etwa 60-70% von dem Lohn geben, den man zuletzt vor der Pension bekommen hat. In die dritte Säule einzahlen, das ist völlig freiwillig und wird als die private Vorsorge bezeichnet. Einzahlen können alle, die auch in die AHV einzahlen. Diese Säule die soll dazu dienen, dass man die 30-40% noch ansparen kann, die einem ja dann fehlen würden, dass man gleich viel Geld hat wie vor der Pensionierung. Mit der Säule 3a spart man also für die Vorsorge. Das heisst, man kann das Geld dann erst abheben, wenn man pensioniert wird. Wenn man sich selbstständig macht, ist auch Option, ein Haus baut oder wenn man auswandert. Der Vorteil beim Sparen in der 3a, man kann es von den Steuern abziehen. Dafür gibt es aber eine Grenze, wie viel man im Jahr einzahlen darf. Seit diesem Jahr sind das maximal 7.056 Franken. Die Säule 3b ist eine freie Vorsorge, wo alle darauf einzahlen können. Und das Geld das kann man immer abheben, aber man kann es eben dann nicht von den Steuern abziehen. Bei der 3a gibt es jetzt eben verschiedene Arten, wie man das Geld einzahlen kann. Zum Beispiel einfach ein Sparkonto. Das ist sicher, aber weil die Inflation recht hoch ist und der Zins eher gering, macht man mit dem Konto auf die Dauer Hinterziehen. Die anderen Möglichkeiten erklärt uns Clara Keitz von Finell.
Ich mache entweder eine Versicherung, da habe ich einen Sparanteil drin und vielleicht noch irgendeine Risikoabsicherung. Und das Geld könnte investiert sein. Könnte mit ein bisschen Aktienanteil oder ganz viel Aktienanteil investiert sein. Und die dritte Variante ist, ich habe das Depot und dort wird das Geld investiert. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich brauche das Geld erst in 35, 40 Jahren. Das heißt, ich könnte theoretisch eine hohe Aktienquote haben. Und da gibt es ja Anbieter heutzutage, am Markt, die das super umsetzen, oder? Frankly von der ZKB, VIAG, FinPension ist zum Beispiel einer, den ich persönlich super finde. Und da kann ich dann sagen, okay, ich lege das Geld dort an, damit es investiert werden kann. Diese Kombinationsprodukte bei der Versicherung, die würde ich gar nicht empfehlen, weil in den meisten Fällen, die ich berate, sind die Opportunitätskosten, weil die so teuer sind, diese Produkte.
Also das, was man abgibt für das, dass man eine Versicherung, dass man eine Versicherung hat.
Ja, also Sparen im Versicherungsmantel ist in den seltensten Fällen attraktiv, oder? Mhm. Weil das sehr viel kostet. Man zahlt ja für das Depot und dann noch für den Versicherungsmantel obendrauf, oder? Mhm. Kann ich es ja auch direkt investieren. Deswegen sage ich immer in der 3a, gucken, wo ist meine Lücke im Fall von Erwerbsunfähigkeit, also Invalidität und im Tod, sicher das über eine Versicherung ab, aber eine reine Risikoversicherung. Und den Rest investiere ich komplett, zum Beispiel via Frankly und die anderen Anbieter.
Gibt es ja aber auch noch Banksituation.
Genau, aber
das,
auch...
Das gehört jetzt nicht zu der Bank, oder? Oder was ist via Frankly?
Also die Bank hat zwei Varianten, entweder eben nur Sparkonto oder auch Anlegen. Aber auch dort... In den meisten Fällen, rein kostentechnisch, macht es mehr Sinn, mit diesen modernen digitalen Anbietern zu gehen. Frankly ist ja eigentlich auch ein Produkt der ZKB, also normalen Bank, sage ich jetzt mal. Und dort kann ich anlegen. Aus Kostengründen empfehle ich in der Regel eigentlich die digitalen Anbieter, weil sie halt günstiger sind und die Bank macht nicht großartig was anderes, oder? Die investiert das in sehr, sehr ähnliche Produkte. Noch ein Jargon zu nennen, ETFs, oder? Im Prinzip Fonds, das heißt ein Sammelsurium an Anlagen. Ich könnte zum Beispiel anstatt einer Aktie kaufen, plötzlich Tausende an Aktien kaufen, indem dass ich ein einziges Produkt kaufe, oder? Wir haben Anlageklassen, habe ich vorhin erwähnt, Obligationen, Aktien, Alternativen. Und dann gibt es Produkte, oder? Und ETFs und Fonds sind eigentlich Produkte, die zum Beispiel eben ganz viele Aktien zusammennehmen, ganz viele Obligationen zusammennehmen, Immobilien zusammennehmen, also Immobilienfonds, Aktienfonds, Obligationenfonds und das Gleiche gibt es dann auch als ETF. Und der Unterschied ist einfach, einen Fonds kaufe ich bei meiner Bank und einen ETF kaufe ich an der Börse.
Bevor man aber überhaupt investieren kann oder vorsorgen, braucht man ein finanzielles Polster. Investieren, das geht nämlich nur mit einem Überschuss.
Viele sparen dann, oder? Durchschnittsquote, Sparquote in der Schweiz gar nicht so schlecht mit 20%, im europäischen Vergleich recht hoch. Mhm. Aber dann darf es nicht dabei bleiben. Das heißt, das Ersparte muss ich investieren, oder? Mhm. Und ich nutze halt häufig so ein Modell, das nennt sich Terrassenmodell, in dem, dass ich sage, auf meinem Lohnkonto halte ich einen Monat Liquidität für meine Ausgaben, dann habe ich ein Sparkonto, wo ich 3 bis 6 Monatsgehälter drauf habe und alles, was ich danach spare, oder? Irgendwann habe ich ja diesen, ich sag jetzt mal, diese eiserne Reserve aufgefüllt. Das kann ich ja eigentlich für meine finanziellen Ziele einsetzen, inklusive Altersvorsorge oder eben auch für Investments, für Vermögensaufbau, oder? Mhm. Also Tipp Nummer 2 ist, wenn man dann gespart hat, alles das, was man nicht kurzfristig braucht, eiserne Reserven oder irgendwelche finanziellen Ziele, die man in den nächsten 3 Jahren hat, kann ich mit gutem Gewissen anfangen, tatsächlich das Geld auch zu investieren, damit ich eben nicht der Inflation erliege.
Die Inflation, die macht, dass Geld später weniger Wert hat als heute. Durch das verliert man einen Haufen Geld und das sei ein Grund, warum man gescheiter investiert, als einfach nur auf einem Zinskonto spart. Investieren, das hat mit Aktien und der Börse zu tun. Und das ist vielen suspekt. Das Risiko, das können wir aber ein bisschen einschätzen, sagt Lara Keitz.
Statistisch gesehen, alle Studien zeigen das, oder dass wenn du über einen langen Zeithorizont investierst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du negativ rauskommst, gegen null geht oder und eher in den positiven Bereich geht, gerade 10 Jahre plus. Bedeutet aber auch, dass wenn ich investiere, muss ich mir vorher bewusst sein, für was ich investiere, damit ich den Zeitrahmen feststecken kann. Deswegen investiere ich Geld, das, was ich in den nächsten 3 Jahren brauche, gar nicht. Oder weil wenn ein Crash kommt, habe ich nicht die Chance, dass es wieder hochgeht. Und je weiter weg das Ziel geht, desto mehr kann ich investieren und auch viel mehr in Aktien. Ich habe so ein schönes Beispiel mal gehört. Stell dir vor, du bist auf der Autobahn, fährst 130, musst dir vorstellen, dein Gaspedal ist die Aktie und deine Bremse ist Bargeld beispielsweise, was du auf dem Konto hast. Und dein Ziel ist 30 Jahre weg. Und theoretisch könntest du Vollgas geben, solange du noch weit weg von dem Ziel bist. Kommst du zur Ausfahrt, dann musst du anfangen, immer mehr auf die Bremse zu drücken. Und genau so baut man eigentlich auch ein Portfolio, in dem dass man sagt, okay, am Anfang nehme ich ganz viel Risiko auf mich, weil wenn ein Crash kommt, könnte ich das wieder auffangen. Und je näher ich zum Ziel komme, desto mehr reduziere ich mein Risiko, indem dass ich zum Beispiel Aktienquote immer mehr reduziere und in andere Produkte und Anlagen reinstecke, die weniger Risiko mit sich bringen.
Du hast vom Portfolio geredet, du musst das noch schnell erklären.
Ein Portfolio ist eigentlich nichts anderes als ein Sammelsurium an verschiedenen Anlagen. Ich habe ja Aktien, ich habe Obligationen, hat man vielleicht auch schon mal gehört, Kredite an Staaten oder auch Firmen. Ich habe das Bargeld oder das, was ich auf dem Konto liegen habe und ich habe noch alternative Anlagen, zum Beispiel Immobilien, Kryptowährungen und so weiter. Und es empfiehlt sich in der Regel nicht zu sagen, ich wähle eine einzige Anlageklasse, sondern idealerweise hat man mehrere, in die man anlegt und das nennt man dann Portfolio. Und dann innerhalb der Anlageklassen möchte ich idealerweise auch so eine sogenannte Diversifikation bekommen. Weil du hast ja vorhin vom Thema Risiko gesprochen. Risiko kann man minimieren, indem dass man eben diversifiziert investiert. Wenn ich nur eine einzige Aktie habe, habe ich natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko, dass irgendwas mit dieser Aktie passiert.
Das ist wie auf eine Zahl setzen beim Roulette, oder?
Korrekt, ja. Alles auf Rot.
Also investieren macht Sinn. Wenn man viel Zeit hat, bis man das Geld braucht, kann man auch ein höheres Risiko eingehen und in mehr Aktien investieren. Da kann es dann einfach auch sein, dass man einmal eine Zeit lang Geld verliert. Das soll einem aber nicht beunruhigen. Die Erfahrung zeigt, dass es früher oder später dann wieder upsie geht. Jetzt gibt es auch ganz Haufen Angebote, wo man darüber investieren kann. Clara Kreitz hat vorhin schon etwas erwähnt. Die Bank kann einem zum Beispiel ein Portfolio zusammenstellen oder man kann eben auch selber in ETFs, also einen Indexfonds an der Börse investieren. Der Unterschied macht da nicht etwa den Gewinn, sondern die Kosten.
Die Bank ist teurer, weil, ich mache es super simpel, ein Schweizer Fonds, oder? Investiert in die typischen Schweizer Firmen. Dafür nehmen sie zum Beispiel 1,5% pro Jahr auf das investierte Kapital. Wenn ich einen ETF kaufe auf genau das Gleiche, dann zahle ich in der Regel 0,2%. Das sind so kleine Zahlen, dass viele denken, es macht keinen Unterschied. Aber wir liegen da dann relativ schnell in, ich sag jetzt mal, sehr häufig im Unterschied von einem Zehntel zu dem, was bei der Bank kostet, oder?
Mhm. Habe ich aber dann eine Möglichkeit jetzt bei diesen Angeboten, wo mir auch ETFs in diesem Fall anbieten oder so, dass ich da jemanden habe, der mir das erklärt? Weil in einer Bank habe ich jemanden, der mir sagt, schau, es ist so und so und so, das und das macht Sinn oder macht keinen Sinn.
Genau, also berechtigte Frage. Ich habe auch Kunden, die sagen, nein, ich nehme nicht die günstigste Variante, weil ich will den Service haben, ich möchte jemanden fragen können. Total berechtigt. Ich glaube, da muss man sich einfach kurz darüber unterhalten, wie krass ist der Unterschied. Sagen wir mal, ich nutze voll den Maximalbetrag in der 3A aus, dann bin ich nicht im paar hundert Franken Bereich oder paar tausend Franken, dann bin ich schnell in 10.000, 100.000 Frankener Bereich, den Unterschied, den ich nach 30, 35 Jahren habe, oder? Und ist das das wert, ja oder nein? Und da bin ich eher auf der Schiene, vielleicht ist es ein bisschen dogmatisch, setz dich einmal hin, setz dich damit auseinander, lies ein Buch, mach einen Kurs, was auch immer, verstehe, was du da eigentlich machst und dann triff nochmal die Entscheidung. Und in ganz vielen Fällen, eben das ist nicht super, super kompliziert, wählt man eigentlich idealerweise, wenn man dann mal verstanden hat, wie das funktioniert und auch wie die Kostenseite funktioniert, in der Regel eher Produkte, die kostengünstiger sind.
Es ist wie eine neue Sprachlehre. Zuerst ist es ein bisschen harzig, später weiss man mehr und durch das wird es auch einfacher. Man versteht auch eher, was Sinn macht und was nicht. Und ich muss sagen, schon jetzt, nach den Recherchen, die ich da gemacht habe für den Podcast, verstehe ich schon viel mehr und es ist ein bisschen weniger ein Dschungel. Ich bin immer noch am Anfang, aber langsam kommt Licht ins Dunkle. So viel zu den ersten Schritten, wie man sich kann und vielleicht auch soll an die Finanzen heranwagen. Daneben gibt es aber auch noch einen weiteren Punkt, der ganz wichtig ist. Versicherungen.
Dann würde ich mir eben angucken, wie viel kommt aus der ersten und zweiten Säule raus im Fall von Erwerbsunfähigkeit? Muss ich dort gegebenenfalls eine Versicherung abschließen?
Also was für eine?
Eine sogenannte Erwerbsunfähigkeitsversicherung, die genau dann den Unterschied unter Umständen deckt. Viele wissen nicht, dass sie im Fall von Krankheit 60% vielleicht von ihrem jetzigen Einkommen haben. Und je nachdem kann ich davon leben und je nachdem eben nicht. Ich habe Kunden, die sparen 50%, für die kein Thema. Ich habe aber auch Kunden, die leben absolut am Limit von dem, was sie einnehmen. Absolut essentiell, dass sie sowas haben, damit, falls der Fall eintreffen sollte, sie ihr Leben so gesehen noch berappen können, oder?
Mhm.
Und wenn ich eine Familie habe, dann die Lücke anschauen im Fall vom Tod, oder muss ich auch mit einer Versicherung abschließen? Und dann, und das ist quasi wie that's nice to have, sind diese, oder nicht nice to have, ich finde sie eigentlich mega, mega wichtig, aber es wie mache ich häufig am Ende, weil ich das andere einmal aufräumen möchte, so gesehen, sind die rechtlichen Dokumente. Für den Notfall, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung, gegebenenfalls auch sowas wie ein Testament. Wenn ich zum Beispiel Kinder habe unter 18 und ich möchte den Überlebenden noch stärker begünstigen, könnte ich das in einem Testament regeln und oder zusätzlich noch mit einem Ehevertrag. Wenn die Kinder über 18 sind, könnte ich noch zusätzlich gegebenenfalls einen Erbvertrag machen, oder? Weil Kinder über 18 dürfen den unterschreiben. Und dann eben das Thema bei Konkubinatspaar, Konkubinatsvertrag. Und im Rahmen dessen auch schon entscheidet, wie teilen wir unsere Einnahmen und Ausgaben auf, oder? Nicht 50-50. Weil wenn einer plötzlich weniger schafft und weniger verdient, dann sollte er auch zum Haushalt nicht zu 50% beitragen, sondern dann plötzlich weniger.
Planen, verwalten, vorsorgen und investieren. Das haben wir von der Clara Kreitz lernen. Das ist die Sicht von einer Finanzexpertin auf das Thema Frauen und Finanzen. Über ein Thema haben wir jetzt aber noch nicht so wirklich geredet. Nämlich, in was denn genau investieren? Hinter der Aktie steckt ja auch ein Unternehmen, wo man mit dem Geld unterstützt. Und da bin ich auf meinem Weg mit Geldanlegen immer wieder im Clinch. Viele grosse Firmen, die gute Rendite abliefern, die sind gar nicht so unumstritten. Auf was soll man denn jetzt da also achten? Und was ist ein ethisch guter Umgang mit Geld? Oder auch ein christlich-ethischer? In der Bibel steht zum Beispiel, man soll keine Zinsen nehmen. Warum steht das? Mit diesen und anderen Fragen bin ich zu Christina Austerau auf Frauenfeld ins Thurgau gefahren. Christina Austerau ist Kirchenratspräsidentin vom Thurgau. Sie hat Theologie und Philosophie studiert und hat sich in ihrer Doktorarbeit mit Umweltethik auseinandergesetzt. Dazu ist sie als Ethikerin jahrelang im Verwaltungsrat der Alternativen Bank in der Schweiz gewesen. Man könnte also meinen, Geld sei ein Thema, das sie umtreibt. Aber weit gefehlt.
Das Verrückte ist, als solches interessiert es mich gar nicht so sehr. Also meine persönlichen Finanzen sind ein Mess. Ich bin in der privilegierten Situation, dass ich genug Geld habe. So viel Geld, dass ich mich nicht mehr ums Geld kümmere. Und ich wüsste jetzt nicht, wann ich verdiene. Und es ist mir auch gleich, weil es ist okay. Aber dass man etwas bewirken kann und wie man es bewirken kann und was das für uns heisst und für die von uns, die genug Geld haben, eben, um es neu anzulegen. Mehr Geld, als sie brauchen, um Miete und Krankenkasse und Essen und Trinken zu zahlen. Den finde ich es faszinierend.
Diese Aussage, die hat mich absolut überrascht. Ich habe dir gedacht, wenn man bei einer Bank gearbeitet hat, dann müssen einem die eigenen Finanzen doch interessieren. Aber irgendwie ist es mir auch sehr sympathisch. Dazu muss man sagen, sie hat sich schon um ihren Finanzhaushalt gekümmert.
Mein Teil mache ich, habe ich auch angelegt in nachhaltige Anlagen. Auch mein Vorsorgefonds ist angelegt. Aber mein Mann ist näher dran. Und ich frage ihn dann ab und zu und sage, oh, wirst du jetzt? Und, aber es, ich lege so an, wie es eigentlich schlau ist zum Anlegen. Ich mache es und vergiss es.
Das ist übrigens auch der Tipp der Finanzcoach. Wenn wir immer auf die Schwankungen schauen, dann tut einem das nicht gut. Das müssen wir wirklich nur von Zeit zu Zeit machen. Aber eben. Christina Austerau interessiert viel mehr den ethischen Aspekt des Geld. Und für das findet sie auch einen Blick in die Bibel noch spannend. Machen wir doch. Wie war das eigentlich zu der Zeit der Bibel mit Geld und Reichtum? Man findet auch in der Bibel zum Beispiel eine Geschichte von einem reichen Jüngling, wo Jesus fragt, was muss ich eigentlich machen, dass ich in den Himmel komme? Und er sagt,
du hast alles gemacht, du hast alle Gebote gehalten, eins fehlt dir noch, verschenke alles, was du hast und folge mir. Und der reiche Jüngling geht und ist traurig, weil er einen Haufen gehabt hat. Und weil ihm das schwer. Und man weiss nicht, ob er es dann am Schluss gemacht hat oder nicht. Aber das ist schon auch ein starker Punkt, den Jesus an vielen Orten sagt, lass los, lebe heute. Und Reichtum ist auch eine Form von sich auf einer weltlichen Art und Weise absichern im Neuen Testament.
Leb jetzt. Sorg dich nicht um die Zukunft und gib das Geld den Armen. Wie kann man das zusammenbringen mit dem, was mir die Banken, Social Media und auch die Gesellschaft immer wieder sagt? Nämlich, kümmere dich um deine Vorsorge fürs Alter. In der Bibel findet man natürlich nichts jetzt über das Säulensystem der Schweiz. Dazumal haben Kinder vor einem gesorgt, wie man alt war. Ja, das war früher auch bei uns so, aber das hat sich bei uns verändert. Aber die Bibel, die kann einem da einen gewissen Anstoß geben, wenn man über Geld und Vorsorge nachdenkt.
Die biblischen Geschichten vermitteln einen bestimmten Geist. Was heisst es, in diesem Geist zu leben mit den heutigen Anforderungen? Und selbst wenn nichts von Vorsorge steht, es gibt das eine Gleichnis vom Hausherr, wo seinen Verwalter Geld gibt, Talent, zum Aufbewahren, bis er wieder kommt. Und, ich weiss gar nicht mehr, zwei oder drei legen es an und haben nachher mehr und einer vergrabt es. Und hat nachher einfach das, was er hat. Und der Hausherr sagt dem, der es vergrabt hat, hey, du bist ein schlechter Kerl, weil du hast genau gewusst, dass ich schauen will, was du machst, und du hast nichts gemacht. Die anderen haben geschafft mit dem Geld. Das wäre so ein klassisches Gleichnis, wo man sagen kann, ja, macht etwas mit dem Geld, dass es mehr wird. Aber das kann man auch, könnte man auch für Investmentbanking und für Risikokapitalismus brauchen. Sagen, ja, mehr. Also das Gleichnis kann man so oder anders auslegen. Aber dass man langfristig denkt und vor allem für andere mitdenkt und nicht nur schaut, wie kann ich am meisten rausholen. Das ist der Geist, den ich herauslesen würde. Und darum finde ich, sowohl Geld anlegen, wie man kann, aber schauen, wo man es anlegt, als auch Vorsorge tragen und dass ich kann sagen, ja, ich kann gelassen auch alt werden. Das hängt nicht nur am Geld, aber auch ein bisschen.
Gelassen sein. Ja, das habe ich irgendwie ein bisschen weniger gut können in der letzten Zeit. Ich habe gemerkt, je mehr ich mich mit dem Geld beschäftigt habe, desto mehr Sorgen sind gekommen. Ich habe Christina Austerau dann auch noch auf das angesprochen. Im Vergleich zum Geld steht über Sorgen doch noch recht viel in der Bibel. X-mal steht dort, man soll sich nicht sorgen. Nur einfacher gesagt als gemacht, oder? Kirchenratspräsidentin gibt einen Einblick, wie sie umgeht mit den Sorgen oder den Gedanken ums Geld.
Sich geborgen wissen, was auch immer kommt. Das Schlimmste ist, dass du runterfallst und jetzt in die Hände von Gott. Das ist der Boden. Und ich finde, da gibt schon mal eine Grundgelassenheit. Und auf dem Boden sich überlegen, okay, wie will ich mein Leben gestalten? Wie will ich meine Finanzen gestalten? Das ist jetzt meine persönliche Art und Weise. Das funktioniert wahrscheinlich nicht für alle. Aber eben aus dem heraus sagen, okay, wie viel kann ich anlegen, was ich nicht brauche die nächsten 10 Jahre? Wahrscheinlich. Es kann immer etwas passieren, das ist okay. Das Risiko gehe ich ein und denke dann auch nicht mehr darüber nach. Und es hängt dann natürlich auch mit dem Lebensstil zusammen. Für was will ich denn eigentlich mein Geld anlegen? Wie viel brauche ich zum Leben? Was ist mir wichtig? Was muss ich haben? Was kann ich geben? Was will ich weggeben? Und was will ich anlegen, dass Leute mit meinem Geld etwas machen können, wo ich finde, ja, das ist eine gute Sache.
Wenn man heute über Investieren redet, dann geht es auch fest um den Gewinn. Wo hat man die meiste Rendite? Wo gibt es genug Zins für mein Geld, das ich investiere? Ein spannender Fakt ist, dass die Bibel im Thema Zins gar nicht so viel gut sagt.
Zinsen geht eigentlich gar nicht in der Bibel. Und schon gar nicht Zinsen von den eigenen Glaubensbrüdern und Schwestern. Also, dass man das Geld verleiht, wenn jemand Not hat, dass man dann noch profitieren will von der Not von einem anderen, das geht gar nicht. Aber ich glaube, da geht es um den Geist. Dass ich nicht profitiere davon, dass jemand in Not geratet. Dass ich nicht noch Profit daraus schlage. Das ist das eine. Aber wenn ich, und das ist ja der Urgedanke von Geld anlegen, Aktien auch sich beteiligen an einem Geschäft. Wenn jemand ein Geschäft aufbauen will und braucht mehr Geld, als er gerade hat, und ich habe mehr, als ich brauche, dann gebe ich ihm einen Teil und habe aber ein Interesse daran, dass das Geschäft funktioniert. Und wenn er dann selber das aufbaut und er profitiert davon, dass er mir dann aus seiner Fülle zurückgibt und ich nicht aus seiner Not mir Sachen nehme. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Also gehen wir zum Thema Investieren in ein Geschäft, das aus dem Gewinn etwas abgeben könnte an die Aktionäre. Da könnte man jetzt einfach sagen, was ethisch vertretbar ist, das kann man unterstützen. Das ist auch das Ziel der Alternativen Bank, wo Christina Auster auch mitgearbeitet hat. Aber es ist etwas komplizierter, sagt sie.
Bei der Alternativen Bank haben wir zum Beispiel Negativkriterien gehabt, wo wir gesagt haben, es gibt Sachen, da legen wir einfach kein Geld an. Das geht nicht.
Und was sind das für die Sachen?
Zum Beispiel Waffen. Drogen, ganz umstritten, also Gentechnik, Kernenergie, Luxus. Und dort haben die Diskussionen schon angefangen, nicht?
Weil was Luxus? Ist jetzt Luxus?
Genau, weißt du, Luxus. Lange sind wir eine Hypothekarbank gewesen. Und dort ist es um Häusle gegangen. Und dort haben wir auch schon diskutiert, wenn jemand eine riesen Villa bauen will. Aber dann kommt er nicht zu der alternativen Bank. Und wir haben Minergiehäuser und ökologisch verantwortbare Häuser. Also wirklich nachhaltige Sachen gefördert. Aber wenn du einfach eine Liste hast von Negativkriterien, dann machst du das wie einfacher. Und ist es wirklich so einfach? Also zum Beispiel Rüstung, würde man sagen, natürlich will man keine Bomben und keine Panzer finanzieren. Ich zum Beispiel persönlich bin dafür, dass man die Ukraine unterstützt, auch mit Waffen in diesem Krieg. Ey, bin ich jetzt ein Heuchler, wenn ich sage, aber investieren in Rüstung tue ich nicht, aber es gibt Fälle, wo man, also weißt, plötzlich wird es unkompliziert. Oder auch Pharmaindustrie. Ja, Pharma sind riesige Giganten, wo Sachen sind, die ich auch schwierig finde, ethisch. Aber wenn ich megamässig Kopfweh habe, ich nehme natürlich eine Schmerztablette. Bin mega froh, gibt es die Industrie. Also an vielen Orten, aber auch gerade im Finanzbusiness ist es schwierig bis unmöglich, sauber in Hand zu behalten. Und vielleicht ist das auch gar nicht das Ziel, sondern sich wirklich damit auseinandersetzen und ringen mit dem, was mache ich mit meinem Geld und nicht einfach so, damit ich den meisten Profit raushole. Sondern ich schaue an.
Sich auch interessieren für die Firmen, wo man drin investiert. Das gibt es ja uns auch noch mit auf den Weg. Es ist also auch ein Investment an Zeit, wo man das aufbringen soll, bevor man das Geld neu mit reingibt. Der Profit alleine soll nicht der Antreiber sein, sondern dass man verantwortungsbewusst in dieser Welt lebt. Das kann ihm jetzt vielleicht auch gerade überfordern. Und man denkt, dann mache ich doch gerade gar nichts mit dem Geld. Spare einfach nur ganz konservativ. Und unterstützt damit immerhin nichts Schlechtes. Das ist aber ein Trugschluss, weil auch das Geld auf meinem Sparkonto wird investiert. Von der Bank. Man kann dort einfach nicht mitreden. Wenn man selber investiert, kann man darüber bestimmen, wo das Geld hergeht. Jetzt hat man aber vielleicht einfach gerade gar keine Zeit und keine Muße für so eine Vertiefung in Sachen Investment. Weil das Leben, ja, das fordert gerade genug. Dann empfiehlt uns Christina Austrau, dass wir dafür gut schauen sollen, auf welcher Bank dass wir unser Geld haben.
Wenn dort der Geschäftsbericht ist oder der Nachhaltigkeitsbericht, dann weisst du, die überlegen sich, wo können wir es anlegen, was können wir mit unserem Geld machen, wie wollen wir auch selber als Bank aufgestellt sein, mit unseren Mitarbeitenden umgehen, wie wollen wir unser Geschäft selber führen. Und dass dort Nachhaltigkeit, Generationentauglichkeit ein oberster Wert ist, da kannst du wie sagen, ich weiss, die Bank macht es gut. Oder macht es in meinem Sinn. Das kann man auch mit anderen Banken, kleineren Banken machen. Und wenn man einmal ein bisschen etwas anlegt, wenn man Geld hat, kann man es ja in einen Nachhaltigkeitsfonds anlegen, wo man, ja, man muss ein bisschen Vertrauen haben. Aber einmal in so ein Factsheet schauen und sich erklären, welche Aktien sind da dahinter, welche Obligationen, was machen die mit, was machen sie nicht, wie viel Prozent von was. Das kann man ja einmal in 5 Jahren machen, wenn man dann die Bank meines Vertrauens gefunden hat. Und Zeitung lesen oder auf Social Media, Radio hören.
Auf dem laufenden Polter. Oder sich mal bewusst sein, welche Firmen sieht man immer wieder. Findet man spannend oder hört man einen Haufen Gutes darüber. Und dann dort recherchieren. Vielleicht sind die ja an der Börse und man könnte in sie investieren. Zusammengefasst ermutigt uns Christina Austrau im Thema Finanzen, dass wir sich einfach mal mit etwas am Anfang beschäftigen. Dass man zum Beispiel nach dem Podcast wieder mal ein Budget macht oder die Vorsorge unter die Lupe nimmt. Und wenn man noch einen kleinen Überschuss hat und man möchte investieren, dann soll man sich eben ein paar Gedanken machen.
Überleg dir, was willst du unterstützen mit deinem Geld? Wo hast du ein gutes Gefühl, wenn dein Geld dort ist? Wo kannst du in den Spiegel schauen? Was willst du? Willst du wirklich die höchste Rendite rausholen, egal wo? Müsstest du dir vielleicht nochmal überlegen, ob das mit deinen sonstigen Lebensprinzipien übereinstimmt? Oder willst du es neu investieren, wo du kannst sagen, mal, da stehe ich dahinter? Und dann natürlich auch, bin ich eher risikoreich, bin ich eher auf Sicherheit? Und dann, wie wichtig ist mir das Geld? Kann ich es ablegen? Kann ich sagen, okay, das ist jetzt dort und ich lebe weiter wie bisher? Wie viel Zeit will ich investieren? Gibt es irgendwie entweder eine Bank oder auch eine Organisation von meinem Vertrauen, wo ich sagen kann, ich würde gerne, was empfehlen wir? Man muss nicht alles selber machen. Und wie kann ich, ich glaube, das ist der Grundgroove, mit meinem Leben, mit meinem Handeln und mit meinem Geld verantwortungsbewusst und nachhaltig in dieser Welt sein.
Die Sätze, die holen wir nachher. Ja, das möchte ich. Verantwortungsvoll mit dem umgehen, was mir anvertraut worden ist. Ob das jetzt viel oder wenig ist. Und ich möchte auch gelassen können sein in diesem Thema. Aber ich glaube, dass man gelassen kann sein, da muss man sicher für eine Zeit auch mal richtig gut herschauen. Sich dahinter klemmen. Eben, wie wenn man eine neue Sprache lernen möchte. Dort ist es am Anfang auch mühsam, aber irgendeinmal macht es dann Spass. Ich habe durch die Recherche für den Podcast, glaube ich, einen Haufen Freundinnen in meinem Umfeld plagen mit dem Thema Finanzen. Aber durch das hat es ganz spannende Gespräche gegeben, die mich inspiriert haben oder ich konnte inspirieren. Entscheiden, was wir machen, das müssen wir am Schluss selber. Aber indem wir einander ermutigen, dass wir es anpacken und das Heft nicht einfach aus der Hand geben, haben wir, glaube ich, schon ganz einen Haufen gewonnen. Ich bin mir bewusst, dass ich da wirklich nur an der Oberfläche gekratzt habe im Thema Finanzen. Und jede Situation ist auch wieder individuell und braucht da vielleicht etwas ganz anderes. Mehr Finanztipps findet ihr zum Beispiel auch über die Webseite finel.com von der Clara Keitz oder über andere Links in den Shownotes. Und dort könnt ihr sonst auch noch eure Fragen oder vielleicht auch Anregungen stellen, wenn da noch etwas aufgekommen ist. Jetzt wünsche ich auf alle Fälle ganz einen Haufen Spass beim Budget machen oder vielleicht auch beim Bankberichten lesen. Danke vielmals fürs Zuhören. Habt's gut.
Recherchiert.
Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir könnten recherchieren?
Schreibt uns via Kontaktformular auf
rfmedien.ch/podcast.